Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. KI-Systeme werden die Arbeitswelt grundlegend verändern. Davon sind Fachleute überzeugt. Was da konkret auf die Unternehmen zukommt, darüber wollen wir heute mit einem Forscher und zwei Praktikern sprechen. Herzlich willkommen zu Servus KI, deinem Forschungspodcast zum Thema Künstliche Intelligenz der Uni Bamberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen der Podcast gefällt, drücken Sie gerne auf Abonnieren und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App.
Ich habe das Vergnügen, heute gleich drei Gäste zu begrüßen, nämlich Professor Milad Mirbabaye, Herrn Udo Latino und Herrn Dr. Vinzenz Eck. Professor Dr. Milad Mirbabaye ist seit Dezember 2023 Lehrstuhlinhaber für Wirtschaftsinformatik, insbesondere KI-Engineering in Unternehmen an der Uni Bamberg. Er forscht und lehrt unter anderem zum Einsatz von KI-Systemen in Organisationen und den Folgen, die das für das Arbeiten und auch das gesellschaftliche Miteinander hat. Udo Latino ist Alumni des Oxford Artificial Intelligence Programs sowie Gründer von Dub Impact. Als Mitinitiator von KI Design Sprint hilft er Unternehmen dabei, das Potenzial von KI-Technologien für sich zu entdecken und zu nutzen. Und Dr. Vinzenz Eck ist Gründer von Expert Analytics, ebenfalls beteiligt an dem Programm KI Design Sprint. Seit 2020 hilft er also mittelständischen Unternehmen in Deutschland bei der Implementierung von KI-Lösungen und der datengesteuerten Prozessoptimierung. Herzlich willkommen bei Servus KI. Professor Mirbabaye, KI in Unternehmen, wozu brauchen wir das? Ging doch bisher auch ohne.
Künstliche Intelligenz wird aus meiner Sicht in Unternehmen aus verschiedenen Gründen zunehmend unverzichtbar. Zum einen eben Automatisierung, ja, Automatisierung von Abläufen, von Prozessen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist datenbasierte Entscheidungen. Und dann ist das andere so die, ich sag mal, die externe Kommunikation, / vielleicht Marketing, ja, also das Kundenerlebnis verbessern. Vielleicht auch ein Stück weit in die Glaskugel schauen kann mit der künstlichen Intelligenz, ja, um eben zum Beispiel Vorhersagen zu treffen. Wo laufen die Trends hin? Wo muss ich mich hinentwickeln mit meinem Geschäftsmodell, mit meinen Produkten, mit meinen Services und so weiter, ja. Und da kann eben künstliche Intelligenz heute schon eingesetzt werden und unterstützend fungieren.
Herr Eck, haben Sie vielleicht mal ein konkretes Praxisbeispiel, dass ich mir was darunter vorstellen kann? Was heißt das bei der Automatisierung oder bei der Produktentwicklung? Wie kann ich mir sowas vorstellen mit KI?
Ja, mein Take on KI und wieso wir das brauchen jetzt, liegt eigentlich daran, dass es eine Basistechnologie, die jetzt einfach da ist. Das wäre wie wenn wir vor 20 Jahren gesagt hätten, Internet braucht kein Mensch. Ja, und jetzt haben wir alle Internet. Und es ist auch, KI ist jetzt in aller Munde seit so 2 Jahren, jetzt haben es alle quasi gehört. Ich beschäftige mich seit 10 Jahren schon damit und wir haben auch Projekte damit schon seit mehreren Jahren in der Industrie. So ein Schlüsselprojekt für mich, wo ich gemerkt habe, so wow, da kann man wirklich was reißen. Das war ein Predictive Maintenance Projekt, das ich vor ungefähr 6 Jahren in Norwegen betreut habe. Und da ging es darum, Lagerschäden an einem Wasserkraftwerk zu erkennen. So, wenn dieses Lager quasi ein Misalignment hat oder einen Fehler hat, dann fällt nicht nur der Strom aus, dann kann Wasser in die Anlage eindringen, dann können Menschen sterben. Das ist eine Riesenanlage, die ungefähr so 100.000 Menschen versorgt mit Strom. Das heißt, das ist jetzt nicht keine Kleinanlage, sondern das ist ein richtiges Großkraftwerk. Und dort haben wir einfach mit den Messdaten, die System aufnimmt, ein KI-Modell geschrieben, das vorhersagen kann, ob dieses Lager kaputt geht und wann es kaputt geht. Das war natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung, weil so ein Lager geht normalerweise nicht kaputt. Ja, das ist gebaut dafür, dass es 60 Jahre da läuft. Und dann hat man Daten und man hat noch keinen Fehler gesehen und muss sagen, wann geht's kaputt. Also das ist sozusagen so die Königsdisziplin der vorausschauenden Wartung. Und wir haben es tatsächlich geschafft, ungefähr 24 Stunden vorher zu sagen, so, jetzt müsst ihr mal das Lager anschauen. Die haben die Maschine angehalten und waren so, oh shit, gut, dass wir das quasi überprüft haben und angehalten haben, weil das wäre teuer geworden. Ja, und da sprechen wir dann Schäden von Millionen, kein Strom für Leute. Also das war dann sozusagen so für mich so, wow, okay, man kann da wirklich was machen, auch wenn die Reise teilweise lang ist. Also in dem Fall hat das Modell 1 Jahr lang quasi in Anführungszeichen nichts getan und dann aber sehr, sehr, sehr viel.
Ja, vielen Dank für dieses sehr anschauliche Beispiel, Herr Latino. Gab es für Sie so ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gesagt haben, von dem Moment an war mir klar, KI-Technologien gehört die Zukunft?
ganz ohne geht's ja eigentlich schon seit einigen Jahren nicht mehr. KI begleitet uns ja im Alltag, ohne dass die meisten es eben auch wissen und verbessert und erleichtert auch unseren Alltag. Also insofern ist KI schon lange in unserem Leben angekommen. Es war aber bislang eben nur den großen, den sehr, sehr großen Unternehmen vorbehalten.
Haben Sie da direkt ein Beispiel für?
Ja, also denken Sie an Google Maps, an wenn Sie ins Auto steigen und irgendwo hinfahren. Oder denken Sie an eine Reise, wenn Sie eine Reise buchen. Booking nutzt KI und sehr, sehr gut. Amazon, wenn Sie irgendwas bestellen, die Produktempfehlungen, die Sie von Amazon bekommen, die sind eben genau auf Ihre persönlichen Bedürfnisse auch abgestimmt. Und da gibt es auch ganz, ganz viele weitere, oder Netflix-Streaming-Anbieter, Spotify. Also all die arbeiten schon seit Jahren mit KI und auch sehr erfolgreich. Und ich finde es schön, dass es eine Demokratisierung der KI gibt, aufgrund eben auch der Datenlage und auch der verbesserten Algorithmen und eben auch der verbesserten und zugänglichen Rechenleistung, dass es eben auch gerade eben kleineren Unternehmen möglich ist, die KI sinnvoll in ihrem Unternehmen zu integrieren.
Herr Mirbabay, noch einmal zurück. Jetzt haben wir ein paar ganz konkrete Beispiele gehört. Können Sie vielleicht noch einmal die Kategorien aufmachen? Also wir haben jetzt gehört Marketing und Vertrieb, ne, so wie bei Amazon, Kaufempfehlungen, Produktentwicklung, glaube ich, habe ich gehört, Produktivitätssteigerung. Wo kann denn überall KI landen im Unternehmen?
Naja, wenn man das jetzt sehr weit denkt, dann überall im Prinzip, ja. Also es ist eine Frage der Zeit. Also ich würde das etwas differenziert betrachten vielleicht. Also sozusagen, wo stehen wir jetzt? Was machen wir in 5 Jahren? Und wo stehen wir vielleicht in 20 Jahren? Wo wir jetzt aber stehen, ist tatsächlich, wir sprechen eher von Automatisierung. Wir sprechen von Datenanalyse. Wir sprechen also über den Einsatz von KI, um beispielsweise eben Innovation zu schaffen aus Daten, die wir haben, um Predictions zu treffen, ja, ein sehr spannendes Thema, wenn wir über Maintenance sprechen. Wie können wir beispielsweise KI einsetzen, um Krankheiten zu identifizieren, beispielsweise Krebs, ja, durch Bildgebungsverfahren. Und noch einen Schritt weiter zu gehen, wie können wir optimale Therapien wählen? Ja, wie kann mir eine KI beispielsweise auch optimale Therapien vorschlagen? Ja, und das, also wir sprechen über eine immense Arbeitserleichterung, insbesondere für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, ja, in dem Fall weil wahrscheinlich Chefärzte. Und das führt eben dann tatsächlich zu Arbeitserleichterung, Kostenreduktion, Wettbewerbsfähigkeit, ja, nicht nur national, sondern eben auch international. Vielleicht auch ein Stück weit, das Thema ist ja auch sehr, sehr wichtig, Cyber Security und auch Risikomanagement, ja, also auch Gefahren zu verstehen und auch vielleicht abzuwehren oder eben auch vorherzusagen. Und das sind so die Themen, womit wir uns heute beschäftigen.
Also in der laufenden Diskussion wird oft betont, dass generative KI uns bei der Arbeit eher unterstützen wird als ersetzen. Es gibt aber auch viele Nachrichten, die man liest, wo sie sagen, ja, ihr werdet alle arbeitslos, wenn ihr in dieser und jener Branche tätig seid. Wie schätzen Sie das ein für die ArbeitnehmerInnen?
Durch die Einführung von künstlicher Intelligenz, ja, werden, und das beobachten wir ja, viele Sektoren und somit dann eben auch Arbeitskräfte stark betroffen sein, sind ja auch bereits betroffen, ja. In den einen Bereichen würde ich sagen, fungiert künstliche Intelligenz unterstützend. Es gibt aber auch andere Sektoren, wo eben Maschinen und Algorithmen Menschen ersetzen können. Bereiche mit hoher Verdrängungsgefahr, ja, sozusagen, wären vielleicht administrative Aufgaben, ja, oder Büroaufgaben. Sowas wie Dateneingabe, Buchhaltung und so weiter. Dort kann eben künstliche Intelligenz wohl eingesetzt werden. Oder auch so der klassische Kundensupport, ja, Kundendienst, wo wir heute auch immer vermehrt Chatbots sehen. Vielleicht auch in der Produktion, ja, und auch in der Fertigung, ja, werden auch immer mehr Aufgaben eben ausgelagert, die eben von Robotern durchgeführt werden und automatisierte Systeme, die eben eingesetzt werden. Und wenn wir uns gut ausgebildete ArbeitnehmerInnen anschauen, würde ich sagen, das Rechtswesen, kann eben auch vielleicht etwas verdrängt werden, weil eben die künstliche Intelligenz eben juristische Dokumente analysieren kann. Ja, wer will was von wem woraus, können auch KI-Systeme machen. Medizin, Gesundheit hatten wir das Thema. Ja, also Diagnose, Bildanalyse, da kann eben KI eingesetzt werden. Radiologen und Pathologen können natürlich unterstützt werden, aber auch teilweise ersetzt werden durch KI-Systeme. Ja, Finanzwesen, auch ein Beispiel, wenn wir uns den algorithmischen Handel und Finanzanalyse anschauen. Und letztlich, was sozusagen, wo ich auch noch einen kritischen, vielleicht auch einen gesellschaftlich kritischen Punkt sehe, ist eben Journalismus und Content Creation. Ja. Und das passiert ja auch wirklich jetzt, wo eben ChatGPT eingesetzt wird, um Content zu produzieren, wo wir wirklich auch sehr vorsichtig sein müssen, auch als Gesellschaft, weil eine KI eben auch Nachrichtenartikel verfassen kann, ja, Berichte und eben andere Inhalte generieren kann. Das sind so die typischen Felder, würde ich sagen, die ich vielleicht in Gefahr sehe.
Herr Latino, wenn Sie in Unternehmen gehen und mit Teams zusammen die Möglichkeiten ausloten, KI-Technologien einzusetzen, sind Sie ja sicher auch mit solchen Sorgen konfrontiert. Wie treten Sie solchen Bedenken entgegen?
Was wir sehr oft erleben, ist, dass KI ins Unternehmen kommt und weil beispielsweise das Management den Drang verspürt, KI einzusetzen, weil es ja auch andere Unternehmen machen und weil man eben auch immer wieder hört, okay, du musst, dein Wettbewerb tut's, mach was. Und dann wird dann quasi diese Aufgabe weitergegeben und sehr oft eben auch an die IT. Was ist der schnellste Weg für eine Abteilung wie die IT? Man screent den Markt nach bestehenden Standardanwendungen. Und ein bisschen was sickert ja immer so ein bisschen durch. Und da ist dann natürlich die Skepsis und die Angst von Mitarbeitern sehr, sehr groß, weil man ja irgendwie hört, oh, die beschäftigen sich mit KI und da die Frage dann auch aufkommt, okay, was bedeutet das für mich? Was wir immer empfehlen, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, sehr offen und sehr transparent damit umzugehen. Und im besten Fall auch Leute aus allen Abteilungen in einer sehr, sehr frühen Entwicklungsphase mit ins Boot zu holen. Einfach um, wir nennen es KI-Mindset, um eine Art KI-Mindset zu generieren und eben von Anfang an alle mitzunehmen. Es gibt genügend Beispiele, wie Mitarbeiter oder Anwender einer KI punktuell und immer wieder auch dieses KI-System boykottieren. Das heißt also, wenn ich Angst habe, dann wehre ich mich. Was tue ich, wenn ich mich wehre? Ich versuche, alles zu tun, damit die KI im Unternehmen nicht funktioniert. In dem Glauben, dass ich somit meinen Arbeitsplatz sichere. Und das ist natürlich fatal.
Also welches Mindset braucht es dann Ihrer Meinung nach, um KI-Systeme in einem Unternehmen zu etablieren? Reicht es, wenn die Unternehmensführung da mit gutem Beispiel vorangeht?
Nein, das reicht nicht aus. Es ist sehr wichtig, dass die Unternehmensführung ein gewisses Mindset mitbringt und auch neugierig ist, keine Frage, aber es ist nicht alles. Das Unternehmen muss versuchen, die komplette Belegschaft, die Mitarbeiter mitzunehmen. Und das ist nicht einfach. Es muss eine gewisse Unternehmenskultur, eine Offenheit für Innovationen, eine gewisse Lernbereitschaft, auch eine agile, flexible Arbeitsweise im Unternehmen verankert sein, Datenorientierung. Und da kommt noch vieles anderes mehr. Also Sie hören, Sie merken, okay, da kommt vieles zusammen. Trotzdem kann jedes Unternehmen, selbst wenn die Unternehmenskultur noch nicht so weit ist, mit kleinen Schritten auch da beginnen, KI und KI-Mindset im Unternehmen zu implementieren. Wir haben da KI-Design-Sprints, die wir anbieten. Da geht es eigentlich darum, dass man ein interdisziplinäres Team zusammenstellt und das Management und interdisziplinäres Team an einem Strang ziehen und in kurzer Zeit eine KI-Konzeption auf den Weg bringen, die dann eben mit KI-Experten, mit externer Unterstützung dann auch so weitergetrieben wird. Das hat mehrere positive Auswirkungen. Zum einen verliert KI dieses Ungreifbare und wird pragmatischer, greifbarer. Man geht transparent mit dem Thema um. Man zeigt allen, dass es eben nicht darum geht, Stellenabbau zu betreiben, sondern die Berufsbilder entsprechend zu ergänzen. Am besten funktioniert ja KI definitiv im Zusammenspiel mit dem Menschen. Und das muss dann auch im Unternehmen verankert werden. Und das muss auch die Haltung der Unternehmensführung sein.
Das heißt, wenn man jetzt KI einsetzt, um beispielsweise den monatlichen Newsletter zu generieren, was halt normalerweise in der Marketingabteilung Zeit und Ressourcen gebunden hat, dann ist es vermutlich für die Arbeitnehmerinnen dort unmittelbar spürbar, dass sie jetzt mehr Zeit haben für andere, vielleicht kreativere oder erfüllendere Tätigkeiten. Wäre das dann quasi so ein Mini-Projekt, das man da anstoßen könnte, um Akzeptanz zu verbessern?
Ja, richtig. Ich empfehle aber dringend, den Kollegen aus dem Marketing da nochmal drüber zu gucken, bevor der Newsletter rausgeht und gesendet wird. Aber wie Sie richtig sagen, es bietet Freiraum für andere Tätigkeiten. Und da werden sich natürlich auch mittelfristig die Berufsbilder auch verändern. Aber das geht eben Step by Step. Und wichtig für Unternehmen ist, den richtigen Start zu finden. Wir sagen auch immer, das erste KI-Projekt ist mit das Wichtigste im Unternehmen, weil da gucken alle drauf. Und da gilt es dann auch, Vertrauen in Richtung dieser neuen Technologie im Unternehmen dann auch zu verankern.
Herr Eck, Sie haben am Eingangs schon gesagt, dass diese Frage, braucht man das überhaupt, vielleicht auch manchmal eine etwas typisch deutsche ist, weil wir immer oft eine kritische Haltung haben für neue Technologien. Sie haben aber auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Wollen Sie vielleicht einfach nochmal erzählen, wie kann es denn auch laufen, wo Leute gleich sagen, ja, das ist das, was wir wollen?
Danke, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe 10 Jahre in Skandinavien, in Norwegen verbracht, wo ein bisschen anderes Mindset herrscht, an das ich mich auch erstmal anpassen musste. Da ist man, sage ich mal, technologieoffener. Alles, was jetzt, sage ich mal, in Digitalisierung in den letzten 10 Jahren in Deutschland so passiert oder noch nicht passiert ist, ist da schon größtenteils abgeschlossen. Das heißt, man hat Daten, man beschäftigt sich damit, wie man sie verändern kann. Man hat auch verstanden, dass diese Technologie jetzt nicht plötzlich da ist, sondern dass es eine Evolution ist. Ja, wir haben Computer, die Computer werden schneller, man automatisiert Dinge und jetzt ist es eigentlich im Endeffekt einfach nur eine Weiterentwicklung von dem, was wir eigentlich die letzten 10, 20 Jahre schon gesehen haben, wenn man natürlich in diesem Feld tätig ist. Ja, jetzt wird es sichtbar für die Öffentlichkeit, für alle zugänglich, so wie der Herr Latino vorhin auch schon gesagt hat. Wir haben diese Demokratisierung dieser Technologie, die uns jetzt erreicht. Wir reden ja auch immer von Leuchtturmprojekten, aber denkt einfach mal an richtige Leuchttürme. Früher gab es in jedem Leuchtturm 3 Menschen, die in Schichtarbeit diesen Leuchtturm befeuert haben. Die gibt's heute nicht mehr. Ja, weil wir haben Elektrizität bekommen und dann haben wir plötzlich Landleitungen bekommen, dann konnten wir die Dinger steuern, jetzt sind die kontrolliert und was macht natürlich jetzt, ist das Computer gesteuert. Ja, also da, das ist eine Transformation, die über Jahre hinweg passiert und es gehen natürlich Jobs verloren, aber dafür können die Leute jetzt, müssen nicht mehr im Leuchtturm sitzen und Däumchen drehen. Jetzt gibt's natürlich Leute, andere Jobs, die wir auch verlieren werden. Und so ist das so eine Transformation, die sich immer weiter und weiter weiterführt. Ja. Ich habe mit einem Großunternehmer in Norwegen ein relativ interessantes Gespräch über genau dieses Thema gehabt. Und der hat gesagt, die liebsten Mitarbeiter in der Produktion sind die, die versuchen, sich selber durch KI zu ersetzen. Die sagen, wo könnte ich was besser machen? Wo könnte ich mein Leben, meinen Arbeitsalltag verbessern, sodass ich mehr Zeit für andere Dinge habe in dem Unternehmen? Und natürlich ist dieser Mitarbeiter plötzlich der wertvollste Mitarbeiter im ganzen Unternehmen, weil er Dinge anspricht und er wird nicht ersetzt, weil er plötzlich, der hat sein Mindset geändert. Ja? Der ist einfach da, der sagt, okay, ich mache den ganzen Tag diese Tätigkeit, kann man da nicht was tun? Kann man das nicht ein bisschen vereinfachen? Zum Beispiel habe ich es gesehen im Fertigungswerk von Zahnrädern. Die haben die fertigen lauter Teile an verschiedenen Fabriken und verschiedenen Stellen. Und dann fahren sie, wenn sie fertig sind, mit ihrer Stückzahl oder glauben, sie sind fertig, an eine Waage, wiegen die Teile und dann wissen sie, wie viel sie produziert haben. Und dann wissen sie, jetzt brauchen sie noch 200 oder 300 mehr. Und dann kam die Idee auf, hey, können wir da nicht irgendwas an diese Maschine dran bauen, eine kleine Kamera oder einen Audiosensor oder irgendwas, das einfach diese ganzen Teile, die hinten rausfällt, zählt für uns, dass wir jederzeit wissen, wie viele Teile wir produziert haben. Das ist eigentlich auch eine ganz, ganz kleine Anwendung. Aber plötzlich gab es keinen Stau mehr an der Waage, weil sonst, und wir können mehr produzieren, weil wir jetzt nicht warten müssen, ja, mein Container ist voll, ich muss jetzt an der Waage anstehen, dass ich weiß, wie viel Teile ich noch produzieren muss. Das heißt, plötzlich hat jeder Mitarbeiter viel mehr Zeit, ja, die er dann anders nutzen kann. Und das kommt natürlich aus den Unternehmen oder es kommt aus den Abteilungen. Das Unternehmen, die Unternehmensführung, die kennt diese Probleme nicht. Ja, also da ist ein Zusammenspiel auch notwendig und deswegen auch eben, wie gesagt, dieser Mindset. Und die Leute werden dann deswegen auch nicht einfach entlassen, wenn sie mir zu Ideen kommen. Ich kenne gerade im Gegenteil.
Das ist auch ein wunderbares Beispiel, ausgerechnet an einer Fabrik für Zahnräder, hält also die Digitalisierung Einzug und verbessert die Abläufe. Vielen Dank, das ist ein tolles Beispiel, ja, sehr einprägsam.
Ich würde gerne einen Punkt hinzufügen und das stammt auch so ein Stück weit aus der Digitalisierung, ja, Digital Responsibility, ja, also wir brauchen auch Verantwortung und ethisches Handeln, ja. Das Thema Ethik wird natürlich umso wichtiger, wenn wir über eine Intelligenz sprechen, die wir vielleicht schaffen, die sich aber auch selbst irgendwann schafft und auch weiterentwickelt. Wir brauchen eben insgesamt in unserem Mindset auch ein starkes Bewusstsein für ethische Implikationen und aber auch Datenschutz. Ihnen unfassbar wichtig, wenn wir über das Thema sprechen. Ja, natürlich könnte man jetzt sagen, das ist typisch deutsch, ja, wenn wir über Datenschutz sprechen. Aber letztlich muss KI auch wirklich sinnvoll und verantwortungsvoll eingesetzt werden. Ja, und hier spielen natürlich die Mitarbeitenden eine wichtige Rolle. Ja, sie sollten eben auch Verantwortung für ihre Rolle auch im Veränderungsprozess verstehen. Ja, und nur so können sie dann eben auch aktiv dazu beitragen, eben, dass KI-Systeme in der Breite auch akzeptiert werden und eben dann entsprechend eingeführt und genutzt werden.
Also ich stelle mir vor, dass Industriespionage wurde durch das Internet ja schon ein bisschen leichter, aber wenn ich jetzt noch eine KI habe, die für mich die abgezogenen Dokumente durchcrawlt und strukturiert, kann ich mir vorstellen, dass dann der Datenschutz für Unternehmen tatsächlich eine größere Rolle spielt. Also zu sagen, welche KI-Systeme lasse ich eigentlich an meine sensiblen Informationen ran und woher weiß ich, dass die nicht damit was völlig anderes machen oder mich ersetzen?
Wie war es denn vor künstlicher Intelligenz? Wir haben ERP-Systeme genutzt, wir haben CRM-Systeme genutzt, wir haben Gott weiß wie viele Systeme genutzt. Und wo haben wir die Daten abgelagert? Ja, auf einem Exchange-Server, gut, der war vielleicht in-house gehostet, aber wir haben die Cloud-Dienste genutzt, auch vorher schon. Das heißt, Daten haben wir ausgelagert. Das ist eine Frage des Vertrauens. Also welchen System vertraue ich mehr, welchen System vertraue ich weniger? In Unternehmen brauchen wir wirklich eine klare Strategie, wie wir mit Daten umgehen, heißt, wie wir Daten sammeln, wie wir Daten speichern, wie wir Daten verarbeiten, wie wir Daten nutzen. Ja, und das muss wirklich in der Governance fest etabliert und definiert sein. Und dazu brauchen wir eben auch natürlich Weiterbildung, Sensibilisierung, Weiterentwicklung und Weiterbildung von Mitarbeitenden, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen, ohne, das möchte ich gleichzeitig sagen, das Ganze lahmzulegen. Ja, also wir wollen ja gar nicht so dermaßen stoppen, dass wir wirklich im Ländervergleich wieder hinten anstehen, sondern wir möchten ja KI-Systeme weiterentwickeln und sie auch wirklich sinnvoll nutzen. Nur dieser Aspekt spielt eben eine sehr wichtige Rolle, weswegen ja auch dann eben Regulierungen eingeführt worden sind, ja, AI Act.
Genau, Sie haben da schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Datenschutz. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade dieses Thema eben in Großunternehmen und in kleinen und mittelständischen Unternehmen ganz unterschiedlich geführt wird mit unterschiedlichen Argumenten. Also erstere haben natürlich die nötigen Ressourcen und die Mittel, so eine Infrastruktur selber zu schaffen und eben entsprechend abzuschirmen. Kleine und mittelständische Unternehmen wohl eher nicht, müssen ihre erfolgskritischen Daten unter Umständen dann externen Dienstleistern anvertrauen. Und da sehe ich durchaus eben auch eine berechtigte Skepsis, ob das, was man da an Vorteilen eben durch KI generiert, das aufwiegt, dieses Risiko. Herr Latino, wie würden Sie das sehen? Wie erleben Sie das, wenn Sie in Unternehmen unterwegs sind?
Im Kern, und das hatten Sie auch angesprochen, gibt es natürlich einen Riesenunterschied zwischen Konzernen, großen Unternehmen und kleineren mittelständischen Unternehmen. Und die augenscheinlichsten Unterschiede sind natürlich einmal hier die unterschiedlichen Ressourcen, die Strategien, die Entscheidungsprozesse, die komplette Ausrichtung des Unternehmens. Und beginnt bei den Ressourcen, hat natürlich ein Konzern ganz andere finanzielle Möglichkeiten als ein mittelständisches Unternehmen. Das heißt, die können sich auch eine technologische Infrastruktur leisten, die können sogar eigene Labs aufbauen. All das kann ein mittelständisches Unternehmen oft eben nicht. Und deswegen, wie Sie richtig sagen, auch der Blick nach außen, was kann ich mir reinholen an Standard, quasi AI-as-a-Service-Angeboten, die dann sehr oft eben auch mit Cloud Services auch arbeiten und da auch natürlich dieses Sicherheitsvertrauen nicht genießen, gerade eben im mittelständischen deutschen Unternehmen, teilweise auch zu Recht. Und das ist ja dann wirklich auch eine ganz komplizierte Lage. Da muss man auch aufpassen, wo sind denn die Server, wo werden die Daten verarbeitet. Da gibt es auch in unterschiedlichen Ländern dieser Welt unterschiedliche Regulierungen. All das ist extrem kompliziert. Das heißt also, dieses Sicherheitsvertrauen ist definitiv nicht da. Nichtsdestotrotz muss und will ja der Mittelstand KI sinnvoll einsetzen. Ein optimaler Start oder das Potenzial für KI bei begrenzten Ressourcen einzusetzen, ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt und hängt natürlich dann auch damit zusammen, wo genau setze ich meinen Fokus? Wo in meinem Unternehmen habe ich gerade Herausforderungen, die ich sehr gut mit KI verbessern, optimieren, bearbeiten kann? Und genau da geht die KI-Reise eigentlich auch los, mit dem Setzen des Fokus. Wo in meinem Unternehmen habe ich mit meinen begrenzten Mitteln, mit den Mitarbeitern, die ich habe und mit punktuell externer Begleitung das größte Potenzial, KI einzusetzen. Und da ist es dann eben oft auch eine Balance zwischen Autonomie, zwischen eigener Daten und Outsourcing. Das heißt also, eigenen Systemen, hybriden Systemen, um da für sich den richtigen Weg zu gehen und den KI, die KI-Reise dann auch zu starten.
Es kommt auch immer ganz drauf an, auf die Art von KI-Modellen, die ich anwenden möchte. Ja, auf welcher Hardware kann sie laufen? Und die Modelle kann man auch skalieren. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich jetzt quasi das, wenn wir jetzt bei Sprachmodellen waren, ich möchte ein ChatGPT lokal laufen lassen, ja, dann brauche ich sehr, sehr große Hardware. Aber es gibt natürlich abgespecktere Versionen oder Open-Source-Modelle, die ich dann tatsächlich bei mir auf einem Gaming-PC, wenn ich so möchte, laufen lassen kann, die dann vielleicht auch das Problem lösen und ich muss nicht ins Internet. Das heißt, man hat da mittlerweile auch eine sehr große Bandbreite, weil eben auch die Nachfrage sehr hoch ist. Ja. Und wenn wir zum Beispiel jetzt mit Unternehmen zusammenarbeiten, unser Konzept ist, also das habe ich jetzt vorhin auch schon vom Herrn Professor Mirabai gehört, Vertrauen, das ist wahnsinnig wichtig. Vertrauen, und das ist auch ein großer Unterschied. In Norwegen ist die Vertrauensbasis einfach größer zwischen Menschen und generell. Man vertraut anderen leicht, vielleicht nicht leichter, aber es ist ein sehr wichtiger Wert. Und den habe ich, wenn wir zu Cybersecurity kommen, zu meinen Mitarbeitern. Ich muss meinen Mitarbeitern vertrauen. Der größte Threat in Cybersecurity ist der Insider-Threat. Das heißt, da kommt irgendein Angestellter, der keine Lust mehr auf mich hat, oder ein Angestellter, der irgendwo ein gutes Angebot hat oder irgendwelche anderen Probleme hat, ist plötzlich ein großes Problem. Und ob ich dann KI habe oder nicht, ist egal. Ja? Das heißt, ich muss gucken, dass meine Mitarbeiter mir vertrauen und ich an meinen Mitarbeitern vertrauen kann. Wenn ich einen externen Dienstleister ins Haus hole, der mir KI implementiert, habe ich das Vertrauen wieder. Also das ist auch so eine ganz, ganz wichtige Grundlage eigentlich, die wir in diesem Change vielleicht in der KI-Transformation oder Transformation, in der wir jetzt stecken, einfach auch mitnehmen können und versuchen können, vielleicht in unserer Gesellschaft zu etablieren. Und wenn wir jetzt in unserer Firma Kunden helfen, was zu implementieren, dann ist es natürlich immer so, dass wir schauen, wo sollen die Daten behandelt werden? Wo soll das KI-System laufen? Soll es im Werk laufen? Habt ihr überhaupt Internet? Die meisten Mittelständler haben in ihren Produktionsanlagen kein Internet. Das gibt's einfach nicht. Das heißt, dieses System muss autark vor Ort ohne Internet laufen können. Dann muss man es natürlich mit dem Kunden so implementieren, dass es auch funktioniert.
Ich bin der festen Überzeugung, dass jedes Unternehmen das Recht hat, ein Daten- und KI-Unternehmen zu sein. Und in dem Satz steckt ganz viel. Das heißt also, jedes Unternehmen, selbst wenn die Digitalisierung zum Teil verschlafen wurde, selbst wenn die Datenlage nicht die optimalste ist, hat ein Recht, den ersten Schritt zu gehen und muss den ersten Schritt gehen, weil ansonsten wird die Reise für dieses Unternehmen nicht mehr lange.
Also ich stimme Herrn Latino absolut zu und würde sagen, die Arbeitswelt, die ist ja im Wandel. Ja? Die Arbeitswelt der Zukunft sieht eben so aus, dass wir viel mehr digitale und hybride Arbeitsmodelle haben werden. Ja, als ein Stichpunkt, wozu ich eben auch geforscht habe, das Thema Digital Nomadism, ja, also digitale Nomaden, die immer sozusagen als Lifestyle auch immer mehr Anerkennung gewinnen. Und wir müssen uns, wenn wir über künstliche Intelligenz wirklich ernsthafte Gedanken machen, welche neue Berufe geschaffen werden müssen, welche neue Rollen geschaffen werden müssen, dass beispielsweise Soft Skills eine immer wichtigere Rolle spielen, ja. Und wenn ich Berufe meine, dann meine ich natürlich weiterhin auch sowas wie Data Scientist, Datenwissenschaftler. Ich meine Berufe wie KI Engineers, ja, also KI Trainer oder aber auch sowas wie Ethikbeauftragte für künstliche Intelligenz. Ja, und das sind eben nur ein Beispiel von Vorschlägen von neuen Rollen, die eben geschaffen werden müssen. Ich denke, dass wir das Potenzial erkannt haben und wir jetzt im Prinzip das Ganze wirklich noch stärker anpacken müssen und ganzheitlich betrachten müssen, um dann eben auch das auf allen Ebenen transparent zu kommunizieren und eben auch für mehr Akzeptanz zu sorgen in Unternehmen. Und das wird uns gelingen. Da bin ich sehr positiv gestimmt. Ich freue mich auf die nächsten Jahre, weil die wirklich sehr, 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 sehr spannend werden und auch wirklich, ich sag mal, die nächsten Jahrzehnte prägen werden, ja, wie wir uns auch als Land aufstellen.
Perfekte Schlussworte. Jetzt haben wir eigentlich die drei Dinge, die wir brauchen für diese Transformation unserer Arbeitswelt. Das erste war eben Vertrauen, aber eben nicht nur in die KI, sondern Vertrauen in unsere MitarbeiterInnen, dass wir sagen, die sind, wenn es um Security geht, immer noch das allerwichtigste Asset und die sind auch, wenn es um die Transformation geht, das wichtigste Asset, weil die Ideen haben können, um diese Transformation voranzubringen. Und Herr Latino hat nochmal betont, dass wirklich jedes Unternehmen, egal welcher Größe, das Recht hat, diese Transformation zu vollziehen. Und Herr Mirbabaye hat uns nochmal aufgezeigt, dass in dieser Transformation tatsächlich auch neue Rollen, neue Arbeitsrealitäten und Modelle geschaffen werden und auch neue Jobs. Also wir sehen, es ist ein Puzzle aus ganz vielen verschiedenen Teilen. Herzlichen Dank Ihnen allen für Ihre Erfahrungswerte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, was sind Ihre Erfahrungen mit KI im Unternehmen? Lassen Sie es uns wissen, schreiben Sie uns einen Kommentar oder eine E-Mail an servus-ki@uni-bamberg.de. Vielen Dank fürs Zuhören, das war's für heute und auf Wiedersehen. Servus.